hinter der Tür. Wusste ich es doch. Eines Tages, eines Morgens, da sehe ich mich, wie ich die Tür der angebauten Scheune öffne. Mein Blick auf diese langen, dünnen Arme. Dunkle Streifen, die sich über ein schimmerndes Weiß ziehen. Weiß wie mein Subaru. Weiß wie der von den Stiefeln geklopfte Schnee, der mir in die Scheune weht. Erstarrte Hände, die ich nicht kenne. Ein Kopf in Sicherheit gebracht im tarnenden Dunkel. Rabenfinger in die aalglatte Kühlerhaube gekrallt. Die Krallen, die sich meinen Magen gepackt haben. Ein leuchtendes Augenweiß voller Fragen blickt mich an. Schreie ich? Mache ich einen Schritt rückwärts? Würden mir meine Nachbarn zur Hilfe eilen, hörten sie meinen Ruf durch die dünne Scheunenwand? Sieh, diese Gardinengucker, Unkrautvertilgungsmittelsprüher, diese Batzensammler für das N-Kessali, wie man heute nicht mehr sagen darf. Oder soll ich gleich die Polizei rufen? Diese Gedanken verschaffen mir einen Moment Luft, bevor sich Bilder in meinem Kopf drängen. Gucklöcher in einer nicht einzuordnenden Art von Wand, leer gesaugte Konservenbüchsen, zerknollte Decken und ein Boden voller Exkremente. Ein beißender Anblick, der beinahe zu Geruch wird und die Nase sticht. Menschen auf der Flucht. Rechtsumkehrt machen? Den Notruf wählen, mich links des Problems entledigen? Ich taste mich zurück bis zur Scheunentür, bis sie sich in meinen Rücken stemmt, oder stemme ich mich gegen sie? Geborgenheit kann man das nicht nennen, was sich einstellt in meinen Gefühlen. Der harte Grund der Wirklichkeit, spürbar unter den Füßen. Der Geruch des gespaltenen Holzes, säuerlich der Stallsalpeter, feucht die alten Mauern. Er lässt meine Angst gegen den Boden sinken. Ich beruhige mich etwas. Meine Hand, die nach der Klinke greift. Kalt ist es hier drin. Kaum gedämpft der Temperaturunterschied zu draußen vor der Tür. Herrje, ist der jung. Das Erste, was ich an Gedanken fassen kann, als ich ihn da stehen sehe. Festgefroren, geduckt in seiner Bewegung, hinter seinen Augen, wie soeben hinter meinen, mag ein innerer Film abspulen von Wahrscheinlichkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten. Nichts davon trifft zu. Diese Wahrheit hier ist völlig anders, unerwartet, einzigartig. Und gerade das schockiert mich mächtig. Wir sehen uns an. Lange. Schweigen. In der Dunkelheit sehe ich vage seine Halsschlagader pochen. Der Adamsapfel macht zwei ruckartige Bewegungen. Durch die Jeans erkenne ich das Zittern seiner Knie. Mein Gott, der hat ja noch mehr Angst als ich. Schiss! Er könnte mein Enkel sein. Also hätte ich in jüngeren Jahren Kinder gehabt. 16 vielleicht? Sein Alter schwer zu schätzen. Er friert. Er bewegt sich nicht, als ich ein Lächeln versuche. Nur die eine Hand über der Kühlerhaube meines weißen Subarus entspannt die gekrümmten Finger. Dann löst sich die zweite, wird zurückgezogen über das Metall. Langsam, sehr langsam gleiten beide seinem Körper entgegen, bis sich dieser aufrichten kann. Eingetreten das Unvorstellbare für mich. Jetzt. Keine Mord- und Totschlaggefahr, nur ein Gefühlsleben, welches mir den Schweiß sekundenschnell aus den Poren drückte. Beide würden wir Hilfe brauchen, er und ich. Von wo kommst du? Rede ich den ersten Satz. Er versteht mich natürlich nicht. Schweigt. Friedi, sage ich als nächstes. Tippe mit den Fingerkuppen der linken Hand auf mein Brustbein. Friedi. Nach einer Pause, Friedi. Und nochmals, Friedi, das bin ich. Er schüttelt den Kopf. Ich nehme einen neuen Anlauf. Du, sage ich und zeige gegen ihn. Und du? Ich mache fragend einen Schritt auf ihn zu. Da senkt er die Augen, sinkt in die Knie und fällt unmittelbar zu Boden. Weint. Mit einem Satz bin ich bei ihm. Lege meine Hand auf seine Schulter. Er heult auf und beginnt zu schreien. In 0, nichts bin ich draußen. Raus aus der Scheune, rein in die Haustür, innehalten im Hausgang. Tief atmen. Der hat mir einen Schrecken eingejagt. Aber ich ihm wohl auch. Ich eile in die Stube, reiße meine Fernsehdecke vom Sofa, renne zurück in die Scheune. Plötzlich befürchte ich, er sei weg. Nein, er ist noch da. Er steht wieder in der Ecke des Kotflügels ohne einen Ton. Ich halte die Decke vor mich hin, halte sie ihm entgegen und gehe langsam auf ihn zu. Zögernd nimmt er sie mir ab, lässt sie auseinanderfalten und hüllt sich damit ein. Dann blickt er zum ersten Mal ganz direkt in meine Augen. Das halte ich beinahe nicht aus. Und mache wieder kehrt. Essen sollte er etwas. Und trinken. Rasch Brot und Käse holen, eine Serviette, Wasser aufsetzen, zwei Stühle mitnehmen aus der Küche. Dann tauche ich auf in der Scheune. Neben dem Subaru stelle ich sie auf, lege das Tuch auf die Motorhaube, lege Brot und Käse auf die Serviette und gehe wieder. Als ich wiederkomme mit der heißen Kanne Milch, sitzt er auf dem Boden und beißt kräftig ins Brot. Ich will ihn auf den Stuhl hochziehen, doch er schüttelt meine Hand ab und sagt etwas, was ich als Nein deute. Marianne hätte gewusst, was jetzt zu tun ist. Aber sie ist nicht mehr. Meine Frau. So oft habe ich sie in meinem Geiste um Verzeihung gebeten. Ja, was gibt es im Haushalt bloß zu schaffen? Bisschen kochen, putzen, waschen. Im Vergleich zur echten Arbeit auf dem Feld und im Stall. Seit sie gegangen ist, weiß ich, wie viel sie geleistet hat. In Haus und Hof. Jetzt in Pension, der landwirtschaftliche Betrieb aufgelöst, teilweise verkauft, benötige ich den ganzen Morgen, um den Haushalt und seine alltäglichen Belange auf Vordermann zu bringen. Die Einkäufe zu tätigen, meine Kleider in Ordnung zu halten. Und dann waren da auch früher immer meine Gäste, meine Kumpanen, die Verwandten. In die gute Stube zu Kaffee und Schnaps geladen, selbstverständlich verköstigt. Allesamt von Marianne stets zuvorkommend bewirtet. Ja, Marianne, du fehlst mir. Jetzt besonders. Sie würde beruhigend auf den jungen Mann einreden, ihm einen Becher heißen Kakaos reichen, die Scheibe Brot in einen Handteller legen. Sie würde verstehen, wie man mit ihm umgeht. Und er würde verstehen, hier ist ein Ort des Vertrauens, der Sicherheit. Aber ich mit meinen rauen, geröteten Wangen, den buschigen Augenbrauen, bin wohl eher das Bild des Schreckens für ihn. Ich hebe die Hand wie zum Gruß, nicke ein wenig mit dem Kopf. Die Verbindungstür zwischen Scheune und Wohnküche habe ich entriegelt. Die Nachbarn sollen nicht sehen, wen ich ins Haus bitte. Sanft winke ich mit der Hand. Ich öffne die Tür zur Küche und steige die zwei Stufen hoch. Er wird den Herd sehen, den Küchentisch, die Wärme des Ofens spüren. Ob er es wagt? Er kommt näher, zögernd. Ich drehe mich um. Gehe voran, ziehe die anderen zwei Stühle des Esstisches zurück und setze mich auf einen. Ich nehme meine Kaffeetasse zu mir, die ich noch vor einer halben Stunde habe stehen lassen. Seltsame Geräusche in der Scheune hatte ich durch die Katzentür vernommen und war außen herumgegangen um das Scheunentor, um zu sehen, was da vor sich ging. Der Schnee, der mit mir hereingeweht war, weiße Unschuld. Nun lade ich diesen fremden Jungen ein, sich mit mir in die Küche zu setzen. Du, Flüchtling, dem eines Tages zu begegnen, ich immer gefürchtet hatte. Nun bist du da und alles ist anders. Ich bin erleichtert, dass er mir folgt, dass er Platz nimmt auf dem Stuhl, dass er weiter kaut, das Brot in seine Backen stößt, mich anblickt und unvermittelt fragt: Fredi? Ich nicke. Ja, Fredi. Dann lässt er ein Havi verlauten. Havi? Havi. Ich habe also richtig verstanden. Er heißt Havi. Das habe ich mal gehört. Heißt guter Freund, Havi auf Steirisch. Aber von da wird er wohl nicht kommen, mit seiner schwarzen Haut. Sein Zittern hat aufgehört. Ich trinke einen Schluck kalten Kaffee und blicke aus dem Fenster. Es heißt, wenn man seinen Befürchtungen genug Raum gewährleiste, dann gebe man ihnen einen Vorschub, damit sie tatsächlich eintreten. Warum geschieht mir dies mit meinen 68 Jährchen hier auf meinem Hof? Das war nicht im Fernsten angedacht gewesen, weder heute noch morgen.